Willkommen beim Raum für Technik Podcast. Verstehen, worum es geht. Unser Thema heute: im Vertrieb authentisch bleiben.
Hallo auch von unserer Seite, von Adriana Olibotti.
Hallo.
Und mir, Dirk Filzmaier. In unserem ersten Podcast haben wir uns mit der Marktpositionierung beschäftigt, von Produkten, Dienstleistungen, ganzen Unternehmen oder auch neu zusammengestellten Teams in einer etwas größeren Firma. Ein zentraler und vor allem erfolgsbestimmender Zwischenschritt auf dem Weg zu einer sinnvollen Vertriebsstrategie. Und darüber wollen wir diesmal sprechen. Konkret soll es dabei eben um den authentischen Vertrieb gehen. Ein Podcast mit zwei Folgen, weil es doch einiges dazu zu erklären gibt. Meine Gesprächspartnerin ist Adriana Olibotti, Gründerin und Inhaberin der Firma Raum für Technik. Adriana ist mit ihrem Team auf die Kommunikation von Produkten spezialisiert, die erklärungsbedürftig sind. Ich bin Dirk Filzmaier, Wirtschaftsjournalist und für die Fragen zuständig. Adriana, der Vertrieb, die Sales-Strategie, ergibt sich aus der Positionierung, die vorher hoffentlich sorgfältig erarbeitet wurde. Was bedeutet denn in diesem Zusammenhang authentisch für dich?
Authentisch bezieht sich natürlich, wenn ich drüber spreche, in erster Linie auf Einzelpersonen, also authentisch zu sein als Vertriebler oder Vertrieblerin. Wenn man Duden schaut, dann bedeutet authentisch ja echt, den Tatsachen entsprechend und glaubwürdig. Das heißt, es geht um Personen, die natürlich eine Rolle einnehmen als Vertriebler, da kommen wir nachher bestimmt noch drauf zurück, aber in dieser Rolle und Funktion authentisch sind. Natürlich kann man es auch auf eine Vertriebsstrategie, die auf der Positionierung aufbaut, beziehen. Denn auch die Vertriebsstrategie muss echt und glaubwürdig sein. Insofern passt es natürlich auch. Aber ich denke, wir wollen uns heute eher auf die Menschen fokussieren. Es passt auf beides. Wenn ich es sage, beziehe ich mich in der Regel auf Menschen, auf Vertriebler und Vertrieblerinnen.
Also bei dir geht es jetzt weniger darum, dass der Mensch sich authentisch an die Strategie anpasst, sondern authentisch zu sich selber dabei bleibt.
Genau, dass der Mensch authentisch er selber bleibt, dass er sich gut fühlt in der Situation, dass er im Prinzip ganz normal mit einem anderen Menschen, und da kommen wir auch schon zu einem Kern, in Dialog tritt und eben Fragen stellt, sich interessiert und basierend darauf letztendlich auch dann Vertrieb macht. Es geht wirklich um die Echtheit des Menschen und dass man sich nicht verstellen muss. Ich bin kein Fan von Trainings oder Coachings im Vertrieb, wo man lernt, sich zu verhalten. Ich bin ein großer Fan von lernt, sich zu verstehen und den anderen zu verstehen und darauf basierend auch den anderen zu überzeugen beziehungsweise ein Vertriebsgespräch überhaupt erstmal zu führen.
Bevor ich aber überhaupt die Chance bekomme, authentisch und eben in diesem Fall, wie du es ja sagst, als Person authentisch im Vertrieb zu sein, brauche ich erstmal eine sinnvolle Vertriebsstrategie. Und das ist ja eine weitere Grundlage nach der Positionierung, in der ich ja festgelegt habe, welche Branchen und Kundengruppen ich ansprechen möchte.
Ja, klar. Bevor ich loslaufe, brauche ich erstmal eine Strategie, die sagt, welche Kundengruppen in welchen Märkten und Ländern möchte ich ansprechen, wo ist mein größter Hebel und was sind auch die größten und wichtigsten strategischsten Märkte für uns. Ich muss wissen, mache ich einen Direktvertrieb oder gehe ich über Distributoren?
Das heißt, über weitere Vertriebler.
Genau, über Vertriebler oder über Distributoren, Verteiler, die nur dafür da sind, im Prinzip verschiedene Fremdprodukte zu verkaufen. Also ich mache es nicht direkt an meinen Endkunden, sondern über einen Mittler. Und ich muss natürlich die Leute, die rausgehen und Vertrieb machen sollen, auch über die Positionierung und über die Kundenbenefits schulen. Vielleicht ein Beispiel dazu. Ich begleite seit vielen Jahren einen Kunden aus dem Bereich Life Science. Da ist es so, dass wir angefangen haben, erstmal in Deutschland wissenschaftliche Institute und Akademien, Universitäten, also zum Beispiel Max-Planck-Institut oder LMU anzusprechen. Und da erstmal Fuß zu fassen, weil da der größte Hebel war, da kannte man sich aus, da hatte man Kontakte. Dann haben wir es ausgebaut über die Industrie in Deutschland. Und dann waren die nächsten Schritte im Prinzip dieses Erfolgskonzept, was wir hier ausgerollt hatten, in den USA auch anzuwenden. Also erst wissenschaftliche Institute und Akademien, dann Industrie und dann auch in Asien. Und was dann ganz interessant war, nach ein paar Jahren hat man dann auch festgestellt, es gibt aber Länder und Regionen, zum Beispiel Osteuropa oder auch Südamerika, wo es sehr viel Sinn macht, oder vielleicht auch Japan, über Distributoren, also Verteiler zu gehen. Und hat dann dieses Konzept oder diesen Baustein zum Vertriebskonzept, zur Vertriebsstrategie noch dazugenommen. Und da bin ich eben auch ein großer Fan von, dass man da sehr systematisch aufbaut, wirklich erstmal schaut, wo habe ich den größten Hebel, wo habe ich Kontakte und es dann systematisch ausweitet und dass der Vertrieb, der einzelne Vertriebsmensch, diese Strategie auch kennt und ihr folgt. Ich denke, das ist der effizienteste Weg, um wirklich zum Ziel zu kommen.
Das ist jetzt sehr strukturiert nacheinander erfolgt, aber das gibt aber natürlich auch Wettbewerbern die Gelegenheit, darauf einzugehen, was ich tue, zu reagieren, mir vielleicht zuvorzukommen mit meiner eigenen Idee auf den Märkten, die ich jetzt noch nicht beackere. Das wird ja eher dafür sprechen, dass ich gleich alles mache.
Naja, gutes Risiko habe ich immer. Also ein Wettbewerber wird immer wach sein. Entweder er bringt ein neues Feature, was ich nicht habe, oder er geht auf einen neuen Markt, den ich nicht habe. Ich halte nichts davon, dann wie wild quasi die Strategie immer anzupassen und überall präsent zu sein. Man verliert einfach an Stringenz und an Effizienz. Man muss es sich anschauen, keine Frage, und dann überlegen, ob es eine Anpassung braucht. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass es auch Sinn macht, einen eigenen strategischen Weg einzuschlagen, immer wieder cross zu checken, ist der noch richtig und den auch zu verfolgen, weil ich sonst einfach nicht die PS gut auf die Straße bekomme, sondern mich verliere und auch der Vertrieb überall hinrennt, aber einfach nicht effizient agieren kann. Und das habe ich immer wieder gesehen. Also ich bin schon ein großer Fan von dieser strukturierten Vorgehensweise.
Das sind also zahlreiche Überlegungen, die ich anstellen muss, um zu einer sinnvollen und auch umsetzbaren Vertriebsstrategie zu kommen. Nach wie vor, nach der Entwicklung eines Produktes, der Positionierung des Ganzen und jetzt eben auch noch der Strategie, habe ich aber noch nicht einen einzigen Euro verdient, also was verkauft. Jetzt wird es doch mal höchste Zeit, dass jemand loszieht und was verkauft.
Ja, das ist wohl richtig. Also irgendwann muss mal einer losziehen und was verkaufen. Und ja, am besten jemand, der Lust darauf hat, sich auch gut den Kunden reinversetzen kann. Und vor allem, der auch weiß, wie so ein Verkaufsprozess läuft und ich würde auch sagen, über ausreichend Selbstbewusstsein und Identifikation mit dem Unternehmen verfügt. Erfahrungsgemäß ist es oft so, dass Vertriebsleute, vor allem wenn es Techniker oder Ingenieure oder Biologen sind, wie die Jungfrau zum Kind kommen, so nach dem Motto, du kennst dich super aus, mach das mal. Und die wollen es dann auch machen, aber dann merkt man, dass es einem doch schwerfällt, auf andere Menschen zuzugehen, Kaltakquise zu machen, jemanden anzurufen. Man hat Angst, den zu nerven. Man kennt auch den Verkaufsprozess nicht. Und deshalb glaube ich, ist es einfach gut, Menschen darin zu schulen zum Thema Vertriebsprozesse, Kaufprozesse und dann aber auch zum Konzept des authentischen Vertriebs. Also, dass sie einfach den Mut haben, rauszugehen, Menschen anzusprechen, auf der Basis des Wissens, dass sie wirklich auch was zu bieten haben und dass es einen Win-Win gibt.
Warum nehme ich da nicht jetzt jemanden von außen, den ich mir dazu kaufe, in Anführungsstrichen? Das mache ich ja bei anderen Dingen auch. Wenn ich Buchhaltungswissen brauche als Techniker oder betriebswirtschaftliches Wissen, dann hole ich mir einen Betriebswirtschaftler rein. Warum nicht einen Vertriebler von außen dazu nehmen, der das schon kann, das Verkaufen?
Ja, die Frage diskutiere ich auch immer wieder mit Geschäftsführern und den Unternehmen. Und es ist einfach so, dass ich bin ja im Bereich der erklärungsbedürftigen Produkte unterwegs. Das können hochtechnische Produkte sein, es können aber auch Finanzdienstleistungen sein, aber immer Dinge, die man wirklich erklären muss. Und da hat die Erfahrung einfach gezeigt, dass umso komplexer das Produkt ist, desto eher brauche ich Leute, die sich wirklich sehr gut darin auskennen, dass es sehr schwer ist, einfach jemand von außen zuzukaufen. Oft macht es eine Mischung aus, dass ich sehr erfahrene Vertriebsleute habe, aber auch sehr junge Vertriebsleute, die vielleicht auch von der Uni kommen, neueste Erkenntnisse haben und dann wiederum Leute, die sich im Unternehmen sehr gut auskennen. Aber in der Regel ist es schon Sinn, dass es Sinn macht, die Leute, die da sind, die das Produkt in- und auswendig kennen und die vor allem auch Applikationen beim Kunden kennen. Also wirklich wissen, wo kann man das einsetzen, dass man die auch wirklich im Vertrieb nutzt, beziehungsweise sie Vertrieb machen lässt, wenn sie es denn wollen, aber ihnen natürlich dafür auch, ich nenne es jetzt mal, die richtige Ausrüstung gibt, sowohl an Soft Skills als auch an, ich sag mal, technischen Werkzeugen.
Wenn ich also dann jemanden internen schicke, der schon da ist, der sich eben mit meinem Produkt auskennt, wer ist denn da am Ende der Beste? Gerade bei erklärungsbedürftigen Produkten habe ich ja bislang eher Leute an Bord, die sich eben inhaltlich mit meinem Produkt beschäftigt haben. Ingenieure, Wissenschaftler oder auch Finanzfachleute.
Also ich denke, es sind die besten Leute, die erstens sich auskennen, klar, aber auch Leute, die Lust darauf haben. Und ich glaube, ich bin auch als Geschäftsführer oder eben Vertriebsleiter dann in der Verantwortung, zwei Dinge zu tun. Ich brauche eben die klare Vertriebsstrategie, über die wir vorher gesprochen haben. Es muss stringent und effizient sein, damit die Leute auch wissen, wo sie hinlaufen. Und ich sorge aber wirklich dafür, dass meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch geschult sind, dass man Spaß am Vertrieb hat, weil nichts ist schlimmer. Und ich erlebe es halt immer wieder, man wird reingeschubst, man möchte es auch, aber man merkt, dass man innerlich ganz viel Hemmschuhe und Hürden hat. Und deshalb glaube ich, ja, es haben ganz viele Leute eigentlich Lust drauf. Dann, wenn sie es machen, merken sie, ah, so ganz easy ist dann doch nicht. Und dann gibt es schwierige Kunden und dann habe ich da irgendwie ein Problem und weiß nicht, wie ich weiterkomme. Dass man die Leute im wahrsten Sinne des Wortes enabled, wie man so schön sagt, und ihnen einfach die richtigen Tools an die Hand gibt, ihnen hilft, sich in diese Rolle, von der ich vorher gesprochen habe, auch einzufinden. Und dann wird es auch rund. Das erlebe ich immer und immer wieder.
Wenn ich jetzt Leute nehme, die Lust drauf haben, dann ist ja schon mal die halbe Miete im Prinzip drinnen. Jetzt kann ich mir aber auch vorstellen, dass da Leute gibt, die sagen, Vertrieb, ah, das ist bäh, finden, das ist ein Abstieg gegenüber der bisherigen Tätigkeit, weil sie ja was entwickelt haben, Forscher sind, Wissenschaftler.
Ja, ich glaube sogar die große Mehrheit, also wer inhaltlich arbeitet, wie gesagt, als Techniker, als Ingenieur, als Biologe, Chemiker, wie auch immer, versteht sich erstmal nicht als Vertrieb. Und ich erlebe das fast immer. Und in allen Trainings und auch Coachings, dass der erste Satz dann irgendwie lautet, ich bin aber kein Vertriebler. Und dann sitze ich da und schaue Leute erstmal an und denke, okay, was heißt das jetzt? Aber mir ist schon klar, Vertrieb ist sehr negativ besetzt in vielen Augen. Warum? Weil es eben viele Callcenter gibt, die nerven. Es gibt auch Drückerkolonnen. Man hat den Eindruck, ein Vertrieb, der ruft mich immer an und will mir was verkaufen, was ich gar nicht brauche, was oft auch stimmt. Das ist aber letztendlich nicht das Business, was ich mache. Es ist nicht das Geschäft, in dem ich bin. In diesem Bereich der erklärungsbedürftigen Produkte gibt's eigentlich fast immer eine Win-Win-Situation, weil man ja Produkte oder Dienstleistungen mit Mehrwert verkauft, weil man Innovation verkauft. Ich sorge einfach dafür, dass jemand eine Lösung für sein Problem bekommt. Und von daher ist eigentlich immer die oberste Devise, und es funktioniert aber lustigerweise auch immer sehr gut, dass die Leute nach 2 Tagen Training oder nach einem mehrtägigen Coaching auch sagen, ich sehe es plötzlich ganz anders und es stimmt. Weil ich meine, welches Unternehmen braucht keinen Vertrieb? Diese Unternehmen gibt es nicht. Es ist im Prinzip wirklich ein altes Stereotyp und ein Vorurteil. Und ich bin der festen Überzeugung und erlebe es auch selber. Vertrieb kann einfach wahnsinnig viel Spaß machen, wenn man mit Menschen in Kontakt kommt. Und wenn beide glücklich sind, was will man denn mehr als das?
Du spielst damit auch in deinen Trainings, hast du mir vorab erzählt. Du lässt gerade Ingenieure auch mal gern ein Bild zum Einstieg malen.
Ja, das ist immer ganz spannend. Also ich bitte sie manchmal, ein Tier zu malen, das als Synonym für sie selber im Vertrieb steht. Und erstens ist es immer ganz lustig und es ist aber auch interessant, was rauskommt. Also ich habe dann da Bären und ich habe Elefanten und Hunde und Katzen. Und ich habe aber ganz selten ein aggressives Tier und manchmal sogar ein Wolpertinger oder irgendwas dabei, irgendein gemischtes Tier. Und was halt rauskommt, ist, dass die Leute dann sagen, also ich warte eher ab und bin eher ruhig und möchte in Harmonie mit dem Kunden sein und möchte auch, dass er das schnell versteht. Also das deckt sich dann mit dieser Idee von, also Vertrieb mag ich nicht so gern. Und wenn man das dann stehen lassen nach 2 Tagen Training, dann merkt man ganz oft, dass die Leute sagen, die Tiere haben sich verändert. Also auch andere Eigenschaften des Bären kommen raus oder des Hunds. Und man sagt, doch, jetzt gehe ich auch mal raus oder verteidige mich und habe vielleicht auch eine gewisse Aggression, wobei das Wort immer mit Vorsicht zu genießen ist. Aber ich traue mich was, ich bin offensiv, ich will was, weil ich mich einfach mit meinen Produkten und auch mit meinem Unternehmen identifiziere. Und weil ich auch einsehe, dass es gut ist, und zwar für beide Seiten. Und das finde ich das Schöne an diesem Zeichnen. Also man hat einen Eindruck, man hat Spaß. Man reflektiert sich selber nochmal ganz gut, wo stehe ich denn und wie sehe ich mich selber im Vertrieb? Und ich sehe dann aber auch nach einer gewissen Zeit, dass dieses Tier mehr Eigenschaften hat, als ich am Anfang gesehen habe. Und das finde ich immer eine sehr schöne Entwicklung.
Das heißt, da verändert sich nicht das Tier. Wer mal Elefant war, bleibt beim Elefanten, schreibt dem Elefanten aber andere Eigenschaften zu. Oder wer Elefant war, wird vielleicht zum Tiger dann am Ende. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nee, das Tier wird ganz selten gewechselt und daran sieht man ja auch, dass das Thema authentisch ganz gut passt. Also Menschen haben eben ein Wesen und es geht ja nicht darum, das Wesen zu ändern. Es geht nur darum, alle Facetten dieses Wesens zu leben. Also Beispiel, ein Bär oder ein Elefant, der verteidigt sich, wenn er in eine Situation kommt, wo er sich verteidigen muss. Und jetzt kann es sein, ich habe einen völlig schwierigen Kunden oder einen Kunden, der mich auch in irgendeiner Form anmacht. Dann muss ich mich verteidigen oder zumindest ihm in irgendeiner Form auf Augenhöhe entgegentreten. Und diese Seite kam dann oft zu kurz, dass man einfach sich zurückgezogen hat. Und da zu lernen, zu sagen, Moment mal, das kann man so nicht sehen und dem anderen das klar zu machen und damit auch wieder Augenhöhe zu gewinnen im Gespräch mit dem Gegenüber, das macht es letztendlich aus. Das Tier wird eigentlich fast nie gewechselt. Also ich kann mich jetzt an kein Beispiel erinnern. Ich finde es auch gut so. Ich sehe nur, dass dieses Tier viel, viel mehr Facetten hat, als ich seither entweder dachte oder leben konnte.
Da sind wir ja auch wieder, wie du ja sagst, bei authentisch. Wenn da aber jemand immer noch nicht so richtig überzeugt dann davon ist, von so einer neuen Tätigkeit als Vertriebler, authentisch kann ja nicht heißen, dass er dann zeigt, dass ich da keinen Bock drauf habe.
Naja, keinen Bock drauf haben ist in der Regel nicht kein Bock auf das gesamte Thema Vertrieb, sondern oft haben die Leute einfach keinen Bock, weil sie Angst haben, wie ich es vorher gesagt habe, jemand anzurufen oder zu nerven. Oder sie wissen oft nicht, wie oft darf man denn anrufen, bevor man jemanden nervt. Also man kommt sich auch beim Fragen so blöd vor, so ignorant. Und wenn ich das frage, dann denkt der andere, ich kenne mich nicht aus. Im Prinzip ist es wie im normalen Leben, auch wie im privaten Leben. Es gibt Situationen, die finde ich einfach unangenehm. Da weiß ich nicht, wie umgehen. Das habe ich nicht gelernt, das habe ich nicht trainiert. Und da ist ja das Schöne, das kann man alles lernen. Und dafür sind die Trainings oder auch die Coachings, wenn man neben jemandem sitzt während einem Telefonat, oder ich nenne es auch Shadowing, also man geht auch mit, und sind da ganz schön, wenn man gespiegelt bekommt, wie man es anders anpacken könnte, auch kommunikativ mit bestimmten kommunikativen Skills. Und dann wird es leichter. Und ich erlebe es wirklich immer und immer wieder, dass wenn die Leute es geübt haben, ich arbeite ja auch viel mit Rollenspielen. Am Anfang sagt jeder, oh nein, Rollenspiel mache ich überhaupt nicht. Und ich habe wirklich, ich übertreibe nicht, in all den Jahren noch keinen erlebt, der danach nicht gesagt hat, danke, dass sie mich aus der Komfortzone geschubst haben. Es zu lernen heißt, es zu spüren und es wieder abrufen zu können. Und das macht es aus. Und ich habe es wirklich noch fast nie erlebt, dass keiner am Ende nicht gesagt hat, es fällt mir wirklich leichter.
Was sind denn da die größten Hürden? Also du hast ja schon angesprochen, die Kaltakquise oder auch mal schwierige Kunden, die einem blöd kommen, einen anmachen, was auch immer. Was sind da die größten Hürden?
Also es ist wirklich so, das Kaltakquise-Gespräch, also jemanden anzusprechen, dann, wenn man abgewimmelt wird, wie kommt man vorbei? Also kann sein an einem Sekretariat oder Zentrale, aber auch der Mensch selbst, der immer wieder sagt, er hat keine Zeit. Dann, wenn Kunden unangenehm werden, also sie wissen es besser oder sie lassen einen nicht ausreden. Oder bei jungen Vertrieblern merke ich auch immer wieder, wenn es ältere Kunden sind oder in der Hierarchie woanders stehen, ich nenne es jetzt mal einen falschen Respekt. Die Frage, wie oft darf ich anrufen, und auch Kunden wollen nicht zuhören. Und ein Thema, was auch immer wieder kommt, Preise, weil natürlich gibt es immer einen billigeren Wettbewerb. Nur da muss ich auch sagen, in 80% der Fälle ist es nicht der Preis, der wirklich die Relevanz spielt. Die Karte spielt ein Kunde natürlich aus. Aber es zeigt einfach oft, dass ich als Vertriebsmensch nicht geschult genug bin oder vielleicht auch nicht genug Wissen habe, um den Vorteil, die Kundenbenefits wirklich gut herauszuarbeiten, dass der Kunde auch sieht, ich bin in einem qualitativ hochwertigen Bereich, den kannst du mit dem Preis, den dir jemand anders anbietet, gar nicht vergleichen. Aber es sind schon immer die ähnlichen Themen, also Kaltakquise, nervige Kunden, selber nerven oder nicht nerven wollen, richtig verstehen oder eben auch gegen einen anderen Preis anzugehen.
Wie bleibe ich denn als authentischer Vertriebler denn dran, wenn ich das Gefühl habe, das könnte irgendwie für den Kunden passen, aber irgendwie wimmelt er mich aus irgendwelchen Gründen gerade ab? Stauche ich den zurecht, weil ich dann gerade schlecht gelaunt bin? Und ich voll authentisch, ja, genau. Und ich
Beste
dabei total
Lösung,
authentisch bleibe.
Voll drauf. Nee, natürlich nicht. Im Vertrieb gilt dranbleiben immer. Also man muss in irgendeiner Form immer dranbleiben. Es ist nur die Frage, wie häufig und auf welche Art und Weise. Im Prinzip kann ich das sehr gut für mich selber planen, indem ich nach jedem Vertriebsgespräch und nach jedem Gespräch mit einem potenziellen Kunden ein nächstes Gespräch vereinbare. Also quasi sehr, sehr verbindlich bin, sodass beide wissen, okay, in 2 Wochen sprechen wir uns wieder. Dann ist natürlich die Frage, wenn jemand mich abwimmelt, dass ich dann sage, okay, dann mache ich einen neuen Termin aus. Also eine der Grundregeln ist wirklich zu sagen, ich bin immer verbindlich am Ende eines Gesprächs, um das nächste zu vereinbaren, um erstens meinen Prozess zu verkürzen und zweitens auch ein Commitment von dem anderen zu bekommen, dass er weiterhin mit mir im Boot ist. Wenn Leute wirklich sich oft abwimmeln oder nicht mehr weitergehen, dann muss man sagen, das ist eine Situation, die man oft missversteht. Wir kennen es ja alle, wir wollen irgendwas und plötzlich kommen lauter dringende Dinge rein. Wir priorisieren falsch und kommen dann eigentlich nicht mehr zu dem, was wir tun hätten müssen. Beispiel wieder aus so einem Labor, ich will ein Instrument kaufen. Ich weiß, das Instrument wird mir 50% der Zeit einsparen und vielleicht 20% der Kosten. Aber jetzt kommen lauter neue Aufträge, dann sind auch noch Mitarbeiter und Kollegen krank. Dann gibt's ein Sonderprojekt vom Chef. Das heißt, es fällt immer wieder hinten runter und hinten runter und hinten runter. Und immer wenn ich anrufe, sagt er, ja, keine Zeit, noch nicht dazugekommen, keine Zeit. Dann ist an mir im Prinzip das Gespräch immer wieder zu steuern und zu sagen, Herr Meier oder Frau Meier, ich möchte Ihnen jetzt gar nicht viel Zeit stehlen. Wir waren uns doch aber einig, dass wenn Sie das Produkt im Labor haben ab nächsten Monat, dass Sie dann wirklich mindestens 10 oder 20 Stunden pro Woche sparen können. Lassen Sie uns das doch kurz zu Ende bringen, 10 Minuten, und ich spreche dann mit dem Einkauf oder ich vereinbare dann die nächsten Schritte, dass man auch was abnimmt. Da geht es eben auch um Steuerung, weil es kommt ja keiner weiter, wenn ich mich immer abwimmeln lasse. Und von daher ist ganz wichtig, zu verstehen, wo ist der Kunde gerade, ihn da auch abzuholen und ihm eine Hilfe zu bieten, aber sich nicht einfach abwimmeln zu lassen, weil es gibt in der Regel einen Grund.
Das kann aber ganz schön auf den Keks gehen. Trotzdem, selbst wenn es für mich das Bessere wäre, ist allein die Belehrung, dass es für mich besser wäre, ja vielleicht schon der Punkt, an dem ich sage, der geht mir jetzt auf den Senkel, auch wenn er vielleicht recht hat, selbst wenn ich die Erkenntnis habe, aber ich habe jetzt einfach keine Zeit dafür. Lass mich in Frieden.
Ja klar, da bin ich auch bei dir. Da kommen wir jetzt natürlich so zu kommunikativen Skills. Wenn ich den Eindruck habe, dass jemand sehr unter Stress steht oder ja momentan einfach andere Prioritäten hat, ich muss es immer ansprechen. Also ich muss immer fragen und sagen, ich habe den Eindruck, dass es jetzt gerade nicht passt, stimmt das? Ja, es geht überhaupt nicht. Okay, alles klar, verstehe ich. Da muss ich Verständnis zeigen. Auch ganz wichtig, weil es nützt ja nichts, wenn ich immer den Eindruck habe, der andere kapiert überhaupt nicht, dass es gerade nicht geht. Ich sage, okay, verstehe ich. Wann meinen Sie denn, wann es passen könnte? In 2 Wochen, in 3 Wochen? Und dann sagt er schon was. Also es gibt so ein paar Spielregeln, die kann man erlernen, sowohl von der kommunikativen Seite für sich selber, um zu sagen, okay, ich höre mal richtig zu, was hat der für ein Problem? Aha, das geht jetzt gerade nicht, weil... Aber wenn ich ihm zeige, dass ich das verstehe, er will ja auch etwas haben, geht er sicher mit mir mit, dass wir in 2, 3, 4 Wochen einen Termin vereinbaren. Und dann gibt's wiederum aber auch Kunden, das ist wieder ein anderes Thema, wo ich einfach falsch eingeschätzt oder falsch qualifiziert habe. Also jetzt möchte ich nicht von einem Thema zum anderen springen, da kommen wir vielleicht noch dazu. Ja. Aber wichtig ist im Prinzip immer so ein Gespräch zu steuern und vor allem beim anderen wirklich zu sein, ihn zu verstehen. Da kommt auch das Thema aktives Zuhören rein. Also wie du siehst, es sind ganz viele Skills, kommunikative, die man schon lernen muss. Deshalb auch ein Training oder ein Coaching, um zu sagen, okay, ich habe verstanden, was brauche ich selber, um es zu steuern? Aber ich verstehe auch den anderen, also ein bisschen Kundenpsychologie. In welchem Zustand ist der gerade und wie kann ich den abholen? Ich habe ja eingangs gesagt, es geht immer um Dialog. Aber Dialog geht immer nur, wenn ich den anderen wirklich verstehe und wenn ich selber auch sehr gut und klar kommunizieren und auch steuern kann. Und sowas kann man einfach lernen. Das haben jetzt die wenigsten einfach in die Wiege gelegt bekommen.
Da gehst du ja schon auf den Kunden auch ein. Das mag ja aber wieder dem eigentlich Authentischen widersprechen. Im Vertrieb dachte ich immer, sei es das A und O, dass man dem Kunden ein gutes Gefühl gibt, mich also nach ihm ausrichte, ihn spiegle, damit er sich in mir wiederfindet, damit man irgendwie Gemeinsamkeiten entdeckt und ein gutes Gefühl hat. Da hätte ich jetzt angenommen, das gilt nicht mehr 1:1 im authentischen Vertrieb.
Nee, ich glaube jetzt, man darf jetzt auch nicht sagen, authentisch bedeutet ungleich strategisch. Also das mache ich ein Beispiel. Wenn jemand in seinem Wesen cholerisch ist, dann ist es egal, ob er als Privatmann, als Vater oder im Geschäft cholerisch ist. Es ist einfach eine Eigenschaft, die macht es schwer im Umgang mit anderen. Das heißt, wenn ich da es möchte, dann macht es Sinn, an mir zu arbeiten, damit ich einfach im Umgang mit anderen einen anderen Weg finde. Und so ist es da letztendlich auch. Ich bleibe natürlich authentisch. Ich bleibe vor allem im Kontakt. Das war das, was ich vorher sagte. Für mich ist immer so ein Dreh- und Angelpunkt Zuhören und Dialog. Also wie du abends beim Bier mit einem Freund auch sprichst, du hörst dir einfach zu, du interessierst dich für einen anderen und wenn du zu Ende zugehört hast, dann kommst du mit deiner Meinung. Es ist ein Ping-Pong. Und natürlich muss ich mich in irgendeiner Form auch strategisch ausrichten oder halt in dem Moment die richtigen Antworten geben. Das heißt aber nicht, dass ich nicht authentisch bin. Als Vater überlegst du dir auch, welche Antwort du deinen Kindern gibst und bist trotzdem authentisch. Das ist kein Widerspruch zu sagen, ich überlege mir, was ich jetzt sage oder was ich möchte und bleib trotzdem meinem Wesen treu. Und das ist im Prinzip genau mein Credo.
Nochmal grundsätzlich gefragt eben zu diesem authentisch sein. Was spricht denn überhaupt dagegen, eine Rolle zu spielen, die vielleicht gut ankommt, die ich in meinem Leben mir antrainiert habe, die funktioniert hat bisher? Vielleicht eben gerade auch dann, wenn ich Eigenschaften habe, die gar nicht so verkaufsfördernd sind. Cholerisch hast du ja gerade angesprochen, das hilft sicherlich nie beim Kunden.
Ja gut, du hast gerade das Wort gesagt, antrainiert. Jeder spielt ja verschiedene Rollen im Leben. Vater, Mutter, Tochter, Sohn, wie auch immer. Und die Rollen gehören auch zu mir dazu. Das Wort ist antrainiert. Jede Rolle, die ich mir antrainiere und die nicht zu mir wirklich passt, kostet mich unheimlich viel Kraft und Energie und zehrt mich auch aus. Und ich glaube, das ist genau auch der Punkt, wenn den Menschen dann es auch keinen Spaß mehr macht, im Vertrieb zum Beispiel zu sein, weil sie meistens denken, sie müssten sich verstellen oder auch manchmal gibt es auch Trainings, die sagen, sie müssen das so machen und diese Floskeln verwenden, wie auch immer. Ich bin da absolut kein Fan von, weil das kostet zu viel Kraft, weil es entgegen meinem Wesen ist. Ich bin anders von meinem Wesen her. Das heißt, Rolle ja im Sinne von, ich habe verschiedene Rollen im Leben und die gehören auch dazu. Also so ein Kuchen unterteilt sich in verschiedene Kuchenstücke. Die Rolle lebe ich aber authentisch und in dem Fall jetzt, da ich ja eine Funktion, ein Ziel habe, auch strategisch, Und was eben so bestimmte Eigenschaften angeht, die es im menschlichen Zusammenleben schwierig machen, muss ich mir halt überlegen, inwiefern ich die ausleben möchte.
Wir haben es vorhin schon angesprochen, es geht ja nicht nur um selber authentisch sein, sondern es muss zur Vertriebsstrategie oder auch zum Unternehmen passen. Muss ich mich denn da in meiner Authentizität nicht auch an diese Dinge anpassen?
Also ich beziehe mich jetzt wieder auf die Positionierung. Natürlich ist es wichtig im Sinne von Glaubwürdigkeit und Image und auch Marktpositionierung, dass ich weiß, wer ich bin und wofür ich stehe und dass letztendlich auch der Vertrieb das weiß und dafür steht und dass ich mich vor allem, und das ist letztendlich das Wichtigste, auch mit meinem Unternehmen und meinen Produkten identifiziere. Insofern geht es Hand in Hand. Wenn ich mich mit meinem Produkt im Unternehmen nicht identifiziere, werde ich auch keinen guten Vertrieb machen können. Und von daher denke ich, ja, es muss beides authentisch sein, aber beim Unternehmen bezieht sich letztendlich auf die Positionierung. Wo stehe ich? Wer bin ich? Wie möchte ich wahrgenommen werden? Warum gibt es mich überhaupt? Und beim Vertrieb geht es letztendlich darum, seine eigene Rolle zu finden, sich selber zu finden und eben sich mit dem, was das Unternehmen bietet und lebt, auch zu identifizieren.
Also als völlig überzeugter Radfahrer bin ich am Ende, werde ich am Ende nie ein guter Autoverkäufer sein.
Könnte passieren, ja.
Ich mache es da nochmal bildlich ein bisschen. Wenn ich für eine Bank oder für ein Banken-Startup oder zumindest im Bankenfinanzbereich arbeite und mich im Zweifelsfalle eben in Jeans am wohlsten, am authentischsten fühle, kann ich dann trotzdem in Jeans auftauchen? Oder umgekehrt, kann ich im Anzug für ein Startup auftauchen, obwohl das natürlich keine Startup-Kleidung ist?
Na gut, da ist es ja ganz interessant. Jetzt hast du ja selber von dem Unternehmen gesprochen. Also erstens ist die Frage, wofür steht das Unternehmen, was für ein Image hat das Unternehmen und was erwarten die Kunden auch von diesem Unternehmen und damit auch von dem Menschen, der sie besuchen kommt. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist natürlich da, einen Mittelweg zu finden, wenn man das Gefühl hat, man fühlt sich in einem Anzug und in einer Kluft gar nicht wohl, dass man es in irgendeiner Form einen Mittelweg findet. Aber das muss natürlich zueinander passen. Image vom Unternehmen und auch die Wahrnehmung vom Unternehmen und das, was ein Kunde erwartet, zu dem, was ich ihm dann letztendlich biete. Und oft ist es auch eine Frage von Respekt. Also wenn ich jetzt in Extremen denke, ich komme sehr schlecht gekleidet oder vielleicht auch nicht besonders gut riechen zu einem Kunden, dann ist es ja auch
im anderen Wege immer
nicht sehr respektvoll.
Das wird keiner machen.
Klar. Ja klar, aber ich glaube, es hat immer auch...
Aber ich glaube, so Jeans zu Anzug im Zweifelsfalle versinnbildlicht ja auch gelegentlich etwas.
Es versinnbildlicht letztendlich, für welches Unternehmen ich unterwegs bin.
Das heißt sozusagen, die Rüstung, Kleidung muss letztendlich nicht nur für mich authentisch sein, sondern auch wieder zum Unternehmen stehen.
Es muss beides, so wie ich es vorher gesagt habe, schon auch zueinander passen, weil ich sonst auch ein Glaubwürdigkeitsproblem habe, wenn es nicht zueinander passt. Und dann ist es schon die Frage, ist es dann das richtige Unternehmen für mich?
Du bietest dazu auch Trainings an.
Ja, ich biete Trainings an, ich biete Coachings an. Also wie gesagt, ich sitze auch mal neben das Telefon und höre mal an, wie so eine Kaltakquise läuft. Auch Shadowing, das heißt zum Kunden mitgehen in irgendeiner Rolle, die man mir dann zuspricht, um einfach mit zu beobachten und dann die Gespräche nachher mit dem einzelnen Vertriebsmenschen durchzugehen und ihm Feedback zu geben, was man verbessern könnte, ändern könnte oder wo man vielleicht ein anderes Augenmerk drauf haben könnte. Ja.
Da gehen dann Leute, hast du erzählt, auch mal mit richtiger Lust raus, was zu verkaufen.
Ja, das ist immer wieder das Schöne. Also eben, wie gesagt, am Anfang hat man, ich bin gar kein Vertriebler und so. Und dann kommt das Vertriebstraining, ich erlebe es wirklich sehr oft, dass entweder zum Schluss Leute sagen, ich habe jetzt wirklich Lust und habe auch das Gefühl, es fällt mir viel leichter. Und letztes Mal hatte ich einen, der gesagt, ich rufe jetzt gleich an da nachher noch. Und sage ich, super.
Und der andere, hat er was verkauft?
Ja, das Witzige ist, und dann habe ich ja oft E-Mails von Leuten, die mir zurückschreiben, es hat wirklich funktioniert. Und das ist wirklich das Schönste. Ich meine, das ist letztendlich das, ja, wofür man dann auch lebt, wenn man sowas macht. Wenn man einfach merkt, die Menschen haben es gelernt, sie haben es mitgenommen, sie können es für sich auch gebrauchen. Und ja, es wird besser. Also es wird einfacher, Vertrieb zu machen. Und ich mache die Erfahrung immer wieder und das hält mich da auch, ja, deshalb macht es mir auch so viel Spaß, weil ich einfach sehe, ich kann was bewirken.
Jetzt weiß ich also, dass ich selber bleiben darf und auch sollte im authentischen Vertrieb. Wir haben ein paar Sachen schon angesprochen, aber was muss ich denn am Ende dafür real auch können?
Also ich würde mal versuchen, es in 5 Punkten zusammenzufassen. Also was man können muss und auch wissen muss, wie Kaufentscheidungen beim Kunden ablaufen. Und man muss auch verstehen, wo der Kunde steht. Also hat er nur Interesse oder ist er letztendlich wirklich schon bereit, ein Produkt zu kaufen, ob es jetzt meins ist oder nicht, aber er ist schon so weit. Das heißt, der zweite Punkt ist wirklich, Kunden richtig einzuschätzen und auch zu qualifizieren. Da kommt dann das Dritte dazu, wenn ich da keinen Realitätssinn habe oder auch keine Schulung und auch vielleicht keine Empathie, je nachdem, dann kann ich das völlig falsch einschätzen und ganz viel Zeit darauf verwenden, irgendwelchen Menschen hinterherzulaufen, wo ich nie einen Abschluss machen werde. Und da kommen wir auch zum vierten Punkt. Ich muss wissen, wie mein Vertriebstrichter, also mein Potenzial aussieht. Das heißt, wenn ich sage, okay, ich brauche jetzt 1 Million am Ende des Jahres und dann plätschert es so vor sich hin und dann wundere ich mich, dass ich noch nicht mal 300.000 gemacht habe, dann hatte ich weder Realitätssinn, noch habe ich meinen Funnel, also meine Pipeline richtig gefüllt. Da gibt es so eine Kennmarke, dass man sagt, es kommt jetzt auf den Markt an und so, aber 3-mal das Volumen sollte man schon haben, um dann letztendlich das Ziel zu erreichen. Und der letzte Punkt ist im Prinzip der, über den wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben. Das sind die Soft Skills. Ich brauche Fragetechniken. Ich muss in der Lage sein, wirklich gut zuzuhören. Das klingt so banal, ist aber letztendlich oft das größte Problem, wirklich gut und aktiv zuzuhören, wirklich zu verstehen, was der andere meint. Das kann man lernen. Und ich würde mal behaupten, das ist meistens das größte Problem, was ich eben auch in Trainings feststelle. Und dann natürlich auch selber kommunikativ klar und unmissverständlich sich ausdrücken zu können. Also ich habe im Prinzip 3 Punkte, die, sag ich mal, so Hard Facts sind. Das kann man lernen. Und dann habe ich 2 Punkte, der eigene Realitätssinn und aber auch die Skills im Fragen, im Zuhören, im Kombinieren, im selber Klarheit über die eigenen Aussagen haben. Und wenn die so ineinander greifen und auch da sind, dann, glaube ich, mache ich einen sehr guten Vertrieb.
Das ist also nicht ganz ohne, der Schritt von einer guten Idee hin zu den ersten wirklichen Verkaufserfolgen, vor allem wenn das keine Zufallserfolge sein sollen und nachhaltig Sinn ergeben soll. Ich fasse zusammen. Im authentischen Vertrieb, der sich gerade für erklärungsbedürftige Produkte anbietet, darf ich also weiter bleiben, wer ich bin, muss mich nicht großartig verstellen, muss nicht das vermeintliche Klischee eines Verkäufers erfüllen, aber ich muss mir ein paar Fähigkeiten aneignen, zum Beispiel den genauen Blick auf die Bedürfnisse eines möglichen Kunden, auch mal hartnäckig sein, wenn es zäh ist und ich ein vermeintliches Nein-Danke habe, aber auch das Gefühl dafür entwickeln, wann sich die Mühe einfach nicht lohnt. Das war ein Podcast von und mit Adriana Olivotti und Dirk Filzmaier. Beim nächsten Mal wollen wir das Thema authentischer Vertrieb weiter vertiefen. Dabei geht es um die schon angesprochenen Soft Skills und die Sales Pipeline.